Morgen miteinander. Das ist ein bisschen unanständig. Aber ich habe gehört, heute geht es wieder ein bisschen um Zweifel. Und ich habe gedacht, ist ein bisschen schräg. Ich glaube nicht alles, was ich höre. Ich habe darum meine eigenen Zweifel mitgenommen. Und zwar die echten. He? Zweifel los die echten. Oder mit Zweifel die echten. Und jetzt merke ich, das ist schwierig. He? So mit Zweifel im Maul, über Zweifel reden. Ja, Zweifel sind manchmal angebracht. Und ich denke, ich zweifle auch ein bisschen, dass ihr am Morgen früh schon so richtig fit sind. Darum machen wir einen kleinen Test miteinander. Und zwar müsst ihr mit dem rechten Fuß im Uhrzeigersinn ein bisschen drüllen. So, schön mitmachen. Und dann mit der rechten Hand ein Sechsi in die Luft malen. Ich zweifle, dass euer Fuß euch folgt. Mit viel Üben und Konzentration folgt einem der Fuß vielleicht. Aber einfach so nicht. So, und jetzt wieder hören bitte. Die Themenreihe, die wir ja haben, ist Christ sein ohne Krampf. Darum habe ich gedacht, man geht doch ein bisschen unverkrampft an die Sache. Und wie man auf dem Flyer sehen, steht dort Unglaube ist das Thema. Und Unglaube, das hat für mich so etwas Negatives. Das ist wie unausstehlich, unwahr, unbeliebt, unbezahlt, unerreicht, Unfall, Unfriede. Das sind alles so ein bisschen negativ prägte Worte mit un. Darum habe ich gedacht, wir reden doch heute einfach über Zweifel. Weil das hat nicht so ein negatives Un vorne dran. Wir befassen uns heute mit dem Thomas. Und zwar der Thomas, den wir aus der Bibel kennen. Nicht der Thomas Sigrist oder der Thomas Gucker, den wir aus der Gemeinde kennen, sondern der Thomas aus der Bibel. Vielen bekannt eben als der ungläubige Thomas. Aber wer ist da gewesen, der Thomas? Ist der Name, der ungläubige Thomas, berechtigt? Hat er nicht viel mehr einfach an dem zweifelt, wo ihm seine Freunde erzählt haben, wo sie ihm auftischt haben? Ich glaube, er hat mehr einfach zweifelt. Er ist nicht ungläubig gewesen. Bevor wir uns die Bibelstelle vom Thomas anschauen, ist es wichtig, noch zu wissen, was vorhin ein bisschen passiert ist. Es war nämlich Ostersonntag gewesen. Jesus ist nicht mehr am Kreuz gewesen, sondern man hat ihn ins Grab gelegt. Und das Grab war leer gewesen. Maria Magdalena war dort an dem Grab gewesen, vor dem leeren Grab. Und sie hat gedacht, hey, da gibt's nicht. Jetzt wollte ich Jesus einsalben und alles. Und jetzt ist er nicht mehr da. Irgendjemand hat den Jesus aus dem Grab geklaut. Das ist eine riesige Sauerei. Und sie war traurig gewesen. Weil sie hat gar noch nicht gewusst, dass Jesus auferstanden ist. Und da plötzlich steht der Jesus, der ja eigentlich tot sein sollte und sollte im Grab sein sollte, der steht plötzlich leibhaftig vor ihr. Und in dem Moment hat Maria begriffen und sie hat angefangen zu glauben. Und das war natürlich ziemlich Wahnsinnsnachricht gewesen. Und darum ist sie sofort zu den Jüngern gegangen und hat denen erzählt, hey, stellt euch vor, Jesus ist auferstanden. Ich habe ihn gesehen. Er war bei mir. Und die Jünger sind dann alle miteinander in einem Raum hinein. Und die haben Schiss gehabt. Weil die sind ja 3 Jahre lang mit dem Jesus unterwegs gewesen. Und jetzt ist der Jesus da gekreuzigt worden. Und sie haben Angst gehabt, dass das ihnen auch passieren könnte, dass man ihnen auch ein Leben will. Darum sind sie in einem Raum hinein, haben die Türen geschlossen, haben die Läden zugemacht, sind da völlig eingeschlossen gewesen. Und dann kommt der Jesus und er hat nicht angeklopft, hey, könnt ihr mich einlassen, sondern der ist zack in dem Raum hineingestanden. Ziemlich viel Action aufs Mal. Und er war da, liebhaftig, sie haben ihn gesehen und auch sie haben davon glauben. Nur einer, der war nicht dabei gewesen. Und das war der Thomas gewesen. der hat den ganzen Spektakel an den Ostern verpasst. Der war sonst irgendwo gewesen. Der war vielleicht frustriert gewesen und hat nichts mehr zu tun haben mit seinen Kollegen. Und er hat das verpasst. Und so ist es zu dem gekommen, wo wir jetzt werden lesen, im Johannes 20, 24 bis 29. Oder ihr seht das auch auf dem Flyer, den wir bekommen haben. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hierher und siehe dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Hat Jesus in dem Moment mit dem Thomas geschumpfen und hat ihm gesagt, hey, Sapperlosch, glaubst du nicht, was die anderen sagen? Nein, er hat den Thomas sehr ernst genommen in seinen Zweifeln und hat ihm geholfen, die Zweifel zu beseitigen. Und dann hören wir, was der Thomas in dem Moment sagt, sein Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. In dem Moment ist er zu 100% überzeugt gewesen, wer vor ihm steht. Sein Gott. Gibt es da noch Zweifel im Thomas, nachdem er Jesus berührt hat? Wow, da ist Jesus, ist seine Reaktion gewesen. Und das dank seinen Zweifeln. Gleichzeitig lobt Gott oder lobt Jesus auch die, die glauben, ohne zu sehen. Die, die das Privileg vom Thomas nicht haben. Und mit dem meint er sicher auch uns. Und wenn wir in der Bibel weiterlesen, im Evangelium, dann sehen wir, dass der Thomas immer voll da vorne dabei war von dort an. Das war beim Fischzug, wo es aufs Geheiß von Jesus so viel Fisch rausgezogen haben, dass gar keinen Platz haben für alle. Aber das war auch an der Pfingste, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Der Thomas war dort auch von Anfang an voll dabei gewesen. In dem Fall, beim Thomas, haben Zweifel Positives ausgelöst. Zweifel können uns natürlich auch behindern und können uns bremsen. Ich zweifle viel. Und mein Problem ist auch ein bisschen, wenn ich zweifle, zweifle ich meistens an mir. Zum Beispiel beim Vorbereiten habe ich daran gezweifelt, dass es nicht Leute gibt, die da sicher viel besser könnten da als ich. Ich zweifle oft, ob ich den Rebstock wirklich richtig führe und ob es nicht jemand anders besser machen würde. Und ich zweifle oft an mir als Chef im Rebstock und denke, meine Mitarbeiter hätten sicher einen kompetenteren Chef verdient. Ich zweifle nicht an meinen Mitmenschen, die tue ich sehr oft ein bisschen auf den Socken heben, sondern ich zweifle meistens an mir selber. Woran zweifelt ihr? Vielen geht es wahrscheinlich wie mir und ihr zweifelt an euch selber. Andere sind genau umgekehrt, die zweifeln sicher nicht an sich, sondern die zweifeln an allen anderen. Und so hat jeder so seine Zweifel. Und alle von uns, ich glaube wirklich alle von uns, mich inbegriffen, wir zweifeln etwa auch an Gott. Die einen zweifeln daran, ob Gott sie wirklich liebt. Andere zweifeln daran, ob Gott das Chaos auf dieser Welt überhaupt noch im Griff hat oder ob er uns da einfach wursteln lässt. Andere zweifeln grundsätzlich an der christlichen Heilslehre. Ist das wirklich richtig? Ist das ja sogar die einzig richtige Gotteslehre? Da bin ich daheim und sehe eine Diskussion im Fernsehen. Da ist ein Pfarrer und ein Muezzin. Und plötzlich verschwindet der Unterschied zwischen Allah und Gott. Da ist alles gleich und hauptsächlich wir haben uns lieb. Und da fange ich an zu zweifeln. ja, bin ich vielleicht auf dem Holzweg? Bin ich zu fundamental und zu engstirnig, wenn ich glaube, dass mein Gott der einzig wahre ist? Und zweifle ich an mir, ob das richtig ist, was ich glaube. Und schon sehe ich mich am gleichen Ort, wo der zweifelnde Thomas gestanden ist. Ich bezweifle, dass Gott meine Lebensumstände im Griff hat. Ich bezweifle, dass mein Glaube an Christus überhaupt Sinn macht und irgendwie etwas Positives bewirkt in mir oder in meinem Umfeld. Ich zweifle daran, ob es Unterschied macht, wenn ich Christ bin oder wenn ich irgendetwas bin, irgendetwas glaube. Ich zweifle daran, hat Jesus mir die Sünden vergeben oder glaube ich da nur? Ist das ein Gefühl? Habe ich das ewige Leben? Da zweifle ich daran. Hat Jesus Stress gehabt ab diesen Zweifeln von Thomas? Ich glaube, der Einzige mit Stress war wahrscheinlich Thomas, aber nicht Jesus. Hat Jesus Stress wegen meinen Zweifeln, wegen euren Zweifeln? Ich glaube nicht. Unsere Zweifel lösen bei Gott keine Zweifel aus an uns. Er weiß, dass er uns die Sünden vergeben hat. Er weiß, dass wir mit ihm das ewige Leben haben. Er weiß, dass er der einzige wahre Gott ist. Wir haben gelesen, freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Wie gesagt, das ist es an uns gewandt. Wir haben nicht die Möglichkeit, Jesus da jetzt zu langen oder in die Zeit zu langen. Aber wir dürfen uns freuen, wenn wir trotzdem glauben können. Wenn wir glauben, dass Jesus der auferstandene Sohn Gottes ist, durchbohrt an Händen und Füßen. Aber wenn das so ist, dürfen wir dann noch zweifeln. Bei dem Wissen, dass Jesus der einzige Gott ist. Jawohl, das dürfen wir, weil Zweifel sind nicht schlecht. Wenn wir Zweifel richtig anpacken, dann können die durchaus Positives bewirken und können uns näher zu Gott bringen. Sie zeigen uns dann, wie klein wir sind und wie gross das Gott ist, der über unseren Zweifel steht. Genau so ist es ja um Thomas gegangen. Zweifel können auch Defizite in unserem Leben aufzeigen. Wenn ich am ewigen Leben zweifle, wo Gott versprochen hat, ja, habe ich dann eine Beziehung zu Jesus, dass ich das ewige Leben in Anspruch nehmen kann? Und wenn ich das habe, dann muss ich ja gar nicht mehr zweifeln. Das Gleiche ist mit der Sündenvergebung. Wenn ich zweifle, dass ich mir meine Sünden vergeben sind und mir immer wieder schlechtes Gewissen macht, darum habe ich die Sündenvergebung von Gott angenommen, wenn ich nur zweifle. Doch die Zweifel können Defizite aufzeigen. Wenn ich zweifle daran, ob Gott meine Familie führt, ob Gott mich im Geschäft führt, kann ich mich fragen, ja, habe ich denn Gott überhaupt die Führung abgegeben über das Ganze? Habe ich gesagt, Gott, das Geschäft gehört dir? Oder habe ich es mal gemacht und nachher die Sache wieder an mich herangerissen und selber versucht zu wirken und zu arbeiten? Wenn da so Zweifel aufkommen, könnt ihr mich wieder auf den richtigen Weg führen. Zweifel können uns auf Wichtiges aufmerksam machen, damit wir unseren Blick wieder auf Gott richten und wegkommen von unserem ich-bezogenen Sein. Wichtig ist natürlich, dass wir dann über unsere Zweifel reden. Das kann allein im stillen Kämmerli sein mit Gott, dass man mit ihm über unsere Zweifel redet. Das ist aber auch gut, wenn man mit anderen Menschen redet, mit anderen Gläubigen aus der Kirche. Und der Christoph Gasti wird nachher einen Hinweis machen, wenn und wo, dass man mit Leuten über solche Sachen reden kann, die für einen da sind. Darum sage ich mir, wir müssen Mut haben, zu den Zweifeln, zu unseren Zweifeln zu stehen und ihnen zu begegnen mit der Hilfe Gottes. Dann könnte man an mir so, wie der Thomas gesagt hat, sagen, mein Herr und mein Gott. Ohne Zweifel, ohne etwas. Weil Gott wird uns die Gewissheit geben, dass wir an ihm nicht zweifeln müssen und dass er der Richtige ist, wenn wir von ganzem Herzen zu ihm kommen und die Zweifel möchten beseitigen. Amen.